Überlasst digitale Zukunftstechnologie nicht irgendwelchen spooky Großkonzernen aus USA und Asien, sondern nutzt die Chancen, die da drin stecken im Herzen des Mittelstands bei uns zu Hause. Bringt die PS auf die Straße, die in KI und Co. für uns stecken.
Herzlich willkommen zum DUB Business Talk. Nicht nur über KI staunen, sondern ins Machen kommen. Der Mittelstand braucht keine digitale Beruhigungspille. Er braucht Orientierung, Tempo und konkrete Beispiele. Heute spreche ich mit Fabian Mehring. Er ist Bayerns Digitalminister. Der 37-Jährige hat KI im Blut. Er ist erfrischend anders und vielleicht bietet Bayern ein gutes KI-Ökosystem mit Bergen, Mut und hoffentlich bald sehr viel weniger Papier. Viel Spaß bei unserem Interview. Herr Mehring, schön, dass Sie da sind und wir starten gleich ein. Bayern steht eigentlich langläufig für Berge, Biergärten und BMW und sieht sich aber auch so ein Stück weit als Vorreiter für KI, für Digitalisierung. Und ich frage mich, woher nehmen Sie Ihr Selbstbewusstsein zu sagen, Sie sind da die Nummer eins, sagen wir mal, in Deutschland?
Ja, zunächst mal Selbstbewusstsein ja keine Kategorie, an der es der bayerischen Staatsregierung regelmäßig mangeln würde. Also das Selbstbewusstsein, um große Missionen und Visionen zu zeichnen, ist in Bayern sehr grundständig da. In Hamburg glaube ich übrigens auch, das haben wir ja gemeinsam. Nichtsdestoweniger ist es bei dieser Mission, also bei der Idee, dass wir Heimat für Hightech sein wollen, dass wir das Land ganz gezielt entwickeln wollen zu einem Top-Standort für die digitalen Zukunftstechnologien im Herzen von Europa, schon so, dass die Mission gerade erkennbar nicht nur aus Selbstsicht einer Staatsregierung, sondern nach der Beobachtung externer Dritter aufgeht. Wir haben ja die Hightech-Agenda in Bayern gemacht, haben 7 Milliarden in diese Zukunftstechnologien investiert, 12.000 neue MINT-Studienplätze gemacht. Wir haben 1.000 neue Professuren, 134 alleine für KI, die besten Leute aus der ganzen Welt ins Land geholt. Wir haben super Risikokapital vorgemacht, weil wir nicht wollten, dass die Startups immer nur bei uns gegründet werden und dann in Asien oder USA skalieren. Wir haben für den Mittelstand KI-Transfer Plus einen Innovationsbeschleuniger für AI gebaut. Gibt's in ganz Europa, nur in Bayern und vieles andere mehr. Also da stimmen schon Wort und Tat, Mission Heimat für Hightech, Tat, was wir politisch tun, überein. Und ja, es wird auch inzwischen von Dritten wahrgenommen, dass die Dinge so geschehen, wie wir uns das gewünscht haben. Denn manchmal zeigt man in der Politik ja eine große Mission und trotzdem tritt die nicht so recht ein, soll auch in Bayern schon passiert sein. Ja. Das ist bei dieser Mission Top-Standort für Zukunftstechnologien anders. Wir sind die einzige Region in Deutschland inzwischen, die im Tech-Ecosystem-Index weltweit Top 20 ist, vor so Metropolen wie Seattle oder Peking. Jeder zweite Euro, der in Startups investiert worden ist, ist in Bayern investiert worden im letzten Jahr. Wir haben die Berliner überholt bei den Startups und auch bei den Ansiedlungen ist es ja so, wir haben alleine letztes Jahr Anthropic, OpenAI, TikTok Shop, Telekom, Nvidia, Rechenzentrum, 50% der Rechenleistung ganz Deutschlands über Nacht mal draufgepackt, zu uns an die Isar geholt. Früher, wenn die Europazentralen gesucht haben, gingen die nach London, nach Paris. Wenn es Deutschland sein sollte, nach Berlin. Inzwischen kommen die nach München und das ist, glaube ich, schon Ergebnis dieser sehr zielgerichteten Politik mit der Idee, wir sind ein Land mit hohen Arbeitslöhnen, mit hohen Energiepreisen, mit wenigen natürlichen Ressourcen. Unsere einzige Chance ist, top zu sein bei Innovation.
So spricht natürlich der Politiker, der auch sozusagen Wähler überzeugen will, der auch Investoren überzeugen möchte. Gehen wir nochmal top down. Was passiert eigentlich? Weil KI, für viele war das eine vorübergehende Zeiterscheinung. Und dann waren das Chatbox und mehr. Und jetzt, was passiert jetzt eigentlich, dass die Agenten kommen und das KI sehen, reden und hören kann? Mhm. Was empfehlen Sie Mittelständlern, um überhaupt in diese Welt reinzukommen?
Ja, zunächst mal wahrzunehmen, dass da draußen auf der Welt gerade was passiert. Dass künstliche Intelligenz schlichtweg die große industrielle Revolution unserer Zeit ist, nicht weniger. Dass das also nicht irgend so ein disruptiver Technologiesprung aus Sonntagsreden ist, sondern am Ende des Tages sowas wie die Erfindung der Elektrizität, des Feuers, des Buchdrucks, whatever. Und dass es dann keine Chance geben wird, ohne bei diesem Trend sich nach der Decke zu strecken und an der Spitze mit dabei zu sein, wenn man Wohlstand in die Zukunft tragen möchte. Und das sage ich nochmal, was ich eingangs schon sagte. Wir haben halt diese Standortvoraussetzungen, wie sie sind in unserem Land. Die nächsten 10 Jahre verabschieden sich 15 Millionen Babyboomer in den Ruhestand. Uns gehen die Köpfe aus. Energiepreise, Arbeitslöhne. Wir sitzen nicht auf Öl, auf Gas. Das heißt, unsere Mittelständler werden in einem Wettbewerb internationaler Art immer tendenziell Standortnachteile der klassischen Art haben. Und die sind nur ausgleichbar, wenn wir einen Ticken innovativer sind, einen Ticken kreativer, wenn wir mit künstlicher Intelligenz, mit Zukunftstechnologien diese Standortnachteile ausgleichen, indem wir Prozesse optimieren, indem wir sie automatisieren, indem wir die KI-Dinge machen lassen, die andernorts halt nicht von der KI gemacht werden. Und deshalb ist es gerade für den Mittelstand, glaube ich, so wichtig, da nicht nur mit großen Augen an der Seitenlinie zu stehen und zu gucken, was Großkonzerne aus USA und Asien tun, sondern dafür zu sorgen, dass im Herzen des Mittelstands genau diese Themen ankommen und die Chancen von digitalen Zukunftstechnologien in der konkreten täglichen Geschäftspraxis von Mittelständlern genutzt werden.
Zurzeit hat man eine mediale Wahrnehmung, dass man sagt, okay, Deutschland Absteiger, Deutschland, es funktioniert nicht so und wir versinken in Bürokratie. Ist diese mediale Wahrnehmung, entspricht sie der Realität? Schlittern wir gerade in eine gigantische Krise?
Ich habe so ein bisschen zwei Herzen in der Brust. Einerseits würde ich die Krise nicht negieren. Natürlich sind wir irgendwo eingeklemmt zwischen Putin und Trump. Wir sehen, wir haben wieder Krieg im Herzen von Europa. Wir sehen Nahe Osten, Mittlerer Osten, also große geopolitische Herausforderungen. Wir haben Wirtschaftskrise. Die ersten drei Jahre, das erste Mal seit dem Zweiten Weltkrieg, drei Jahre in Folge kein Wachstum. Wir haben Staatsvertrauenskrise, in Wahlergebnissen dokumentiert. Die Leute verlieren ihr Zutrauen in politische Entscheidungsträger, in politische Institutionen in diesem Land. Also ja, schon Krise. Andersrum denke ich mir, und da wird es jedem so gehen, der ein bisschen international unterwegs ist. Es gibt schon eine krasse Diskrepanz zwischen unserer Selbst- und unserer Fremdwahrnehmung. Wenn ich irgendwo auf der Welt unterwegs bin und ich sage, ich bin ein deutscher Politiker, ein bayerischer Minister, dann kriegen die Leute in aller Regel leuchtende Augen und schauen mich an und sagen, oh, Deutschland, Bayern. Bei Bayern heißt dann immer noch Alpen, FC Bayern, Oktoberfest und so weiter. Ja. Aber dem Grunde nach heißt es Hightech, Wohlstand, tolles Land. Wenn ich hierzulande unterwegs bin, treffe ich auf Menschen, die auch große Augen machen, aber nicht leuchtend, die, wie wir in Bayern sagen, die Lätschen runterhängen lassen, also depressiv schauen, spätestens seit der Corona-Pandemie, seit der Energiekrise und mir sagen, das Land stünde am Abgrund, beim nächsten Mal würden sie Extremisten wählen, die Zukunft fällt vom Himmel, niemand kann das mehr gut machen, ab hier geht's bergab. Und ich glaube, das ist Teil des Problems inzwischen. Wenn wir wieder Wirtschaftswunder wollen, dann brauchen wir schon auch Wirtschaftswunder-Mentalität. Da müssen wir wieder verstehen, mit Verlaub, wir sind ein geiles Land. Wir haben super Forschungseinrichtungen, super Mittelstand, super Wirtschaft und Industrie. Wir haben alle Trümpfe in der Hand, dass die Zukunft gut wird. Wir können nicht weniger als USA oder Asien und deshalb müssten wir uns verdammt nochmal in meinen Augen nach der Decke strecken und mit Zukunftsoptimismus und aufgekrempelten Ärmeln wieder Gas geben und raus aus dieser Dauerdepression. In Bayern würde man sagen, wieder ein bisschen weniger Mi und mehr Mir san mir. Ja. So war der Fußballspruch immer gewesen, denn der Gedanke vielleicht noch bei der letzten Wirtschaftswundersituation in diesem Land. Da waren die Voraussetzungen schon mit Verlaub bedeutend bescheidener als heutzutage. Da war Zweiter Weltkrieg, da war das Land niedergeschossen. Und trotzdem gab es Leute, die die Ärmel aufgekrempelt haben und Frieden, Freiheit, Wohlstand, Sicherheit neu aufgebaut haben. Jetzt sind wir heute in einer Zeit, in der es uns eigentlich noch gut geht, weitgehend Vollbeschäftigung und so. Und weil ein paar dunkle Wolken am Himmel aufziehen, würden wir jetzt sozusagen den Kopf in den Sand strecken und sagen, jetzt ist Depression. Das würde nicht funktionieren. Wenn wir Wirtschaftswunder wollen, müssen wir auch wieder Bock auf Zukunft haben und die Dinge wieder angehen.
Aber jeder wird sagen, wird das unterschreiben, was Sie sagen. Sie kriegen viel Applaus. Und wenn Sie dann hingehen zu den Einzelnen und sagen, jetzt musst du aber selber auch mal drei Stunden mehr arbeiten, dann wird das passieren, was jetzt auch dem Kanzler Friedrich Merz passiert ist, dass er ausgebuht wird, weil dafür kein Verständnis da ist. Also ja, aber die anderen sollen es machen. Wie kommen wir da raus? Die anderen sollen mehr arbeiten, nicht ich. Das merke ich auch bei der Digitalisierung. Die sagen, ja, da passiert viel, aber meine Branche ist davon nicht betroffen, weil das kann keine Maschine, kein Roboter machen, was ich kann.
Ich fürchte, dass auch da die Wahrheit, wie so oft im Leben, ein bisschen in der Mitte liegt. Natürlich gehört es dazu, sich ehrlich zu machen, dann persönliche Leistungsbereitschaft zu haben. Ich nehme aber auch viele Menschen wahr, die das haben. Ich glaube, es ist ein unterkomplexer Ansatz, manchmal auch von Politik dann so gespielt, zu sagen, die Lösung wäre, dass wir arbeiten einen Feiertag mehr im Jahr oder wir machen irgendwie 42 statt 40 Stunden. Ich halte es da eher mit Staatsmodernisierung und Transformation von Wirtschaft. Ja. Wenn wir klüger arbeiten, wenn wir smarter arbeiten, wenn wir künstliche Intelligenz, Zukunftstechnologien einsetzen, dann ist vielleicht gar nicht nötig, dass wir 41 Stunden arbeiten. Vielleicht sind wir in 35 produktiver als bisher in 40. Das ist, glaube ich, die Meile, die es zu gehen gilt am Ende des Tages. Und darauf würde ich stärker setzen, als den Menschen den ganzen Tag zu erzählen, dass sie nur zu faul sind. Und wenn sie ein bisschen eine Stunde mehr das tun, was sie die Stunde zuvor getan haben, wird alles wieder gut. Das ist für mich so ein 90er-Jahre-Rezept. Mit diesen 90er-Jahre-Rezepten wird es nicht besser werden. Ich glaube, wir müssen eher auf neue Technologien setzen und damit einen neuen Ansatz gehen, wie wir Wirtschaft, wie wir Gesellschaft organisieren in diesem Land. Das braucht aber noch mehr Mut, als einfach nur eine Stunde mehr zu arbeiten, fürchte ich.
Eine Stunde mehr arbeiten, mehr Kompetenz aufbauen. Wir haben im Vorgespräch über die Politik gesprochen, dass auch viele Politiker oder einige mit Digitalisierung frömmeln, obwohl sie das im Titel drin haben, obwohl sie dafür zuständig sind. Es gibt ja viele Ministerien, wo man sagt, da ist Verkehr drin, Digitalisierung, da sind vielleicht noch andere Dinge. Haben Sie das Gefühl, dass unsere politische Elite verstanden hat, was eigentlich gerade passiert?
Ehrlicherweise hat es, glaube ich, nicht nur die politische Elite in ihrer Breite nicht verstanden, sondern auch die Gesellschaft in diesem Land und ehrlicherweise, da nehme ich durchaus alle mit in die Pflicht, auch die Wirtschaft in diesem Land. Wir haben uns sehr gemütlich gemacht in so einer Art Comfort Zone, mal passiv mit großen Augen an der Seitenlinie stehen und staunend dabei zuschauen, wie USA und Asien gerade den Wohlstand der Zukunft untereinander verteilen. Das ist die Wahrheit und es gilt nicht allein für Deutschland, es gilt eigentlich für nahezu alle europäischen Nationalstaaten. Wenn ich darauf schaue, dass wir in fast allen Wirtschaftsbereichen derzeit seit Jahren wahlweise Stagnation oder Rezession erleben, die Digitalwirtschaft hierzulande in den letzten 4 Jahren aber um 27% gewachsen ist, dann ist wohl ziemlich klar, woher der Sound der Zukunft kommt und wie und auf welchen Märkten der Wohlstand der Zukunft neu verteilt wird. Und wenn dann 4 große Tech-Konzerne in den USA im Jahr mehr investieren in Zukunftstechnologien wie KI als das Bruttoinlandsprodukt der Bundesrepublik Deutschland, dann glaube ich nicht, dass wir verstanden haben, was gerade passiert auf der Welt. Und wenn wir es nicht bald verstehen, dann werden wir auch bald nicht mehr die drittgrößte Volkswirtschaft dieser Welt sein. Dann wird in erster Instanz der Wohlstand dieses Landes nicht zu halten sein und in zweiter und dritter Instanz übrigens, Stichwort digital, Souveränität, dann auch alles, was sonst so als Errungenschaften westlich-liberaler Demokratien seit dem Zweiten Weltkrieg gilt, nicht zu halten sein, Frieden nicht zu halten sein, Freiheit nicht zu halten sein, Sicherheit nicht zu halten sein. Und deshalb ist es, glaube ich, und da werde ich auch nicht müde drin, so wichtig, dass wir dieses Land aufrütteln aus seinem digitalen Dornröschenschlaf und notfalls auch so ein bisschen mit der Brechstange fit machen fürs KI-Zeitalter.
Die gute Nachricht ist ja, dass man nicht unbedingt, wenn man es erfunden hat, damit vorne ist, sondern dass man auch dann später noch einfach große Chancen hat. Ich habe gestern in meinem Big Bang Tech Report mit einem Amerikaner gesprochen und habe gefragt, wie schätzt du Bayern ein, wie schätzt du Deutschland ein? Und da kam auch diese Antwort, wir haben den Computer erfunden, wir haben auch beim Handy, waren wir ganz weit vorne und da spielen wir überhaupt keine Rolle mehr. Also das kann auch woanders passieren, dass wir jetzt in die Umsetzung reingehen, dass wir einfach, wir haben noch eine Chance, oder? Wir haben noch eine Chance einzusteigen und sind noch nicht komplett abgeschlagen.
Definitiv haben wir die und ich glaube, es kommt jetzt auch sehr auf Strategie an. Da sind einerseits die Dinge, dass wir natürlich runter müssen von der Überregulierung, dass wir mehr Wachstumskapital brauchen, ja, weil wir uns natürlich nicht wundern dürfen, wenn wir die Ideenmühle der Welt sind, die Kommerzialisierung dann aber in Asien und USA stattfindet, wenn wir jetzt schon 100 Regeln und Verordnungen zur Regulierung des digitalen Raums haben, während man die anderen Orts zurückfährt, noch dazu nicht europaweit gleiche, sondern 27 verschiedene, 27 EU-Nationalstaaten und in Deutschland immer noch 16 verschiedene in den Bundesländern. Wir haben zu wenig Venture Capital, unser Geld schlummert auf Sparkassenkonten und in Rentenfonds, anderswo wird es eingesetzt, um Startups groß zu machen und Unicorns zu bauen. Das sind Themen, die da, glaube ich, schon sehr, sehr wichtig sind, dass wir die angehen. Unwichtig ist die Strategie. Ich glaube, wir müssen aufhören. Ich habe das auch in der Digitalministerkonferenz jetzt gesagt, wir müssen aufhören, immer nur den Zügen hinterher zu investieren, die den Bahnhof schon verlassen haben. Also ich mache es jetzt an einem ganz krassen Beispiel und man möge mich in der Bubble dafür auch steinigen im Zweifel, aber mein Gefühl ist, dass die großen Sprachmodelle als solche für diese Welt einfach durch sind. Der Markt ist gesättigt aus Asien und USA. Es macht 0,0 Cent, jetzt da 3-stellige Milliardensummen zu investieren, um in 5 Jahren so weit zu sein, wie die schon gewesen sind, als sie vor 3 Jahren damit begonnen haben. Wir müssen uns eigene USPs suchen, nicht nur anderen hinterherlaufen. Und es gibt Gott sei Dank ja ein paar Dinge, die wir hierzulande besonders gut können. Das ist Industrie, das ist Ingenieurtechnik, das ist Automatisierung und so weiter. Weshalb nicht daraus eigene Weltmarktführerschaften auf dem großen, breiten Markt für AI bauen. Also mit anderen Worten, vielleicht müssen wir mal drüber nachdenken, ob wir nicht noch ein großes Sprachmodell brauchen, sondern stattdessen vielleicht ein kleines Industriedatenmodell und so weiter. Das ist der Ansatz, um übrigens auch mal Gegenabhängigkeiten zu erzeugen und dann sagen zu können, vielleicht sind wir beim einen oder anderen vom großen Hyperscaler abhängig, vielleicht ist aber die Nation des großen Hyperscalers auf anderen Märkten von uns abhängig und schon sind wir nicht mehr so erpressbar wie früher vom Russengas, jetzt bei den Daten und Co.
Ja, ich glaube, Siemens macht das ja sehr gut vor,
ja,
dass man auch in der Industrie mit KI, mit Daten einfach den Weg geht. Also ich meine, sie sind jetzt die Nummer eins im DAX, was die Werthaltigkeit hat, SAP abgelöst. Die wiederum ein bisschen leiden darunter. Mhm. Und ganz früher war es Bayer und die haben dann falschen Zukauf gemacht und dadurch sind sie zurückgefallen. Was halten Sie von folgendem Bild? Wir stehen bei Ihnen in Bayern, ausnahmsweise mal, stehen im Tal, schauen nach oben und sehen, da kommt eine Lawine runter. Und zwar die Lawine heißt, dass wir Monat für Monat die KI übernimmt, mehr Bürojobs, mehr Bürotätigkeiten, ganz schleichend. Und irgendwann kommt die Lawine runter und wir merken, mein Job ist weg. Ist das ein reales Szenario?
Jedenfalls nicht für Deutschland. Also in Deutschland würde ich uns sehr zuraten, in diesem Tal zu stehen und zu hoffen, dass die Lawine schnell genug abgeht. Denn die Situation unseres Landes und das völlig unterreflektiert in der öffentlichen Wahrnehmung hierzulande ist diejenige, dass sich die nächsten 10 Jahre 15 Millionen Babyboomer in den Ruhestand verabschieden. Mhm. Das heißt, in diesem Land muss niemand drüber nachdenken, ob KI jemandem den Job wegnimmt. In diesem Land muss jeder beten, dass wir schaffen, in der nächsten Dekade so viel zu automatisieren, zu digitalisieren und an die KI zu delegieren, wie wir nur können, sodass bei minus 15 Millionen Köpfen auf dem Arbeitsmarkt diese Wirtschaft noch funktioniert und dieser Staat seine Funktionsfähigkeit gewährleisten kann. Ansonsten werden wir über Wohlstandsverluste reden, von denen wir keine Vorstellung haben, werden wir Staatsversagen erleben, was Extremisten von links und rechts in die Karten spielen würde. Also wir haben in Deutschland mit unserer Demografie wirklich nicht das Thema, dass uns da Technik die Arbeit wegnimmt, eher andersrum. Wir brauchen die Technik ganz dringend, um die wegfallenden Köpfe einigermaßen kompensieren zu können.
Aber wir werden ja auch persönliche Härtefälle erleben. Was soll ein Jurist machen, der gerade ein Haus gekauft hat, der eine Familie hat und wo die KI immer mehr dieser Daten übernimmt und sie verändern wird letztendlich, dass man sagt, er muss auch umwandeln, dann kann man sagen, ja, wer hat doch Altenpfleger oder so, weil das funktioniert ja auch nicht so.
Nee, ich glaube, er wird halt eine andere Art haben, seine Aufgabe, die er dadurch nicht entfällt, wahrzunehmen. Also eines Tages wird nicht, jetzt nehmen wir den Juristen, ein Jurist von der KI ersetzt. Das wird höchstens ein Jurist, der mit KI arbeitet, einen Juristen ersetzen, der nicht mit KI arbeitet. Ich glaube, das wird die Zukunft sein.
Dass man dadurch einfach sich jetzt damit beschäftigt und sagt, das muss in meiner Arbeitswelt muss das jetzt mit einbezogen werden.
Ist ja super. Also ich war früher in der Wissenschaft. Wie elendslang ich mich in Bibliotheken aufhielt, um Quellen zu finden, die ich anschließend kombiniert habe zu meinen eigenen Gedanken. Wäre doch super, wenn dieser Schritt einfach wegfällt, wenn es die KI für mich tut. Ich kann sofort mit den eigenen Gedanken beginnen. Ich bin nach wie vor Wissenschaftler, habe aber damit doppelt so viel Zeit, kluge, sinnstiftende Tätigkeit zu tun, die wirklich einen Progress erzeugt und weniger stupide Tätigkeiten, die dann die Maschine kann.
Sie haben das Bild geprägt, dass das Smartphone wird zum Rathaus in der Hosentasche. Was meinen Sie damit und wann findet das statt? Also mein Smartphone funktioniert noch nicht wie ein Rathaus.
Jetzt könnte ich den Scherz machen, zu sagen, es liegt ja in Hamburg und Bayern, aber die Wahrheit ist auch in Bayern, ist da noch eine Meile zu gehen. Was ist das Bild dahinter? Das Bild dahinter ist, dass ich der Überzeugung bin, dass moderne Verwaltung, die den Menschen wieder mitnimmt, sodass die Leute Staat wieder cool finden, die ein Trumpf ist gegen Demografie, gegen Bürokratie, ehrlicherweise von überall aus zu jedem Zeitpunkt erledigt werden können muss. Mhm. Das heißt, ich muss am Sonntagabend auf der Couch liegen und muss in der Lage sein, schnell meinen neuen Personalausweis zu beantragen, den Führerschein zu verlängern, was auch immer. Das ist nämlich, was die Menschen in ihrem Daily Life erleben, wenn sie mit Wirtschaft, wenn sie mit Gesellschaft, wenn sie mit was auch immer zu tun haben. Den Menschen schickt inzwischen der Postbote von Amazon Push-Nachrichten auf ihr Handy zur weltbewegenden Frage des Verbleibs ihres Pakets auf seiner Reise um die Welt. Wenn sie stattdessen einen Bauantrag im Rathaus abgeben, werfen sie den ausgedruckt in ein schwarzes Loch, nennt sich Briefkasten und kriegen 2 Monate später einen Rückfax zum Verfahrensstand. Wenn das unser Ernst ist, dann dürfen wir uns nicht drüber wundern, dass die Leute denen auf den Leim gehen, die Staatsversagen predigen. Die sagen, alle kriegen Sinn außer Politik, mein Postbote kann es, mein Bürgermeister kann es nicht und so weiter. Und deshalb glaube ich, müssen wir da im richtigen Jahrhundert ankommen. Es darf nicht Staat die Heimat von Fax und Funkloch sein als Verwaltung und Behörden und alles andere modern und innovativ und cool sein. Und deshalb will ich das hinkriegen. Man darf da niemanden abhängen, klar. Ja, also es muss auch persönliche Betreuung für diejenigen geben, die da nicht mitkommen. Aber ich glaube, wenn uns die Bitkom sagt, ihr könntet als Deutschland 100 Milliarden im Jahr sparen, wärt ihr so digital wie Dänemark. Mhm. Würdet ihr mal eure analogen Wege abschalten und voll aufs Digitale setzen. Mhm. Dann kann man nicht guten Gewissens als Politiker meiner Generation sagen, nee, der kleine Nachbar im Norden, der kann das zwar, wir als drittgrößte Volkswirtschaft der Welt können das aber nicht. Wir tun lieber weiter wie bisher und machen Sondervermögen und schreiben auf die Bierdeckel unsere Enkel und Urenkel an. Ich finde, man muss dann schon die Hausaufgaben in der Gegenwart machen und dass die drittgrößte Volkswirtschaft so gut sein kann bei so einem Thema wie ihr kleiner Nachbar im Norden, halte ich jetzt nicht für übermäßig ambitioniert.
Die Babyboomer gehen raus, das findet jetzt gerade statt und die neuen, jungen Generationen sollen nachwachsen und ich selber war mal Volontär, ich war Trainee, ich habe nicht die Aktentasche getragen, aber ich habe Excel-Tabellen gemacht, wie ich habe sozusagen Berichte geschrieben, Marktforschung gemacht und so weiter. Und das sind natürlich genau diese Themen, die die KI wunderbar auch machen kann und wir sehen, dass es für junge Leute, die von den Unis kommen, extrem viel schwieriger wird, einen Startjob zu kriegen. Mhm. Was kann da passieren? Müssen die Unternehmen gezwungen werden, die Leute einzustellen, weil in 15 Jahren fehlen uns die natürlich, wenn wir jetzt den Zufluss kappen?
Ich glaube, es wird einen Shift geben, der hoffentlich dazu führt, dass es mehr qualitativ hochwertige, damit auch gut bezahlte Arbeitsplätze gibt.
Ja.
Und ich negiere nicht, um da kein Missverständnis zu haben, dass es natürlich auch Menschen geben wird, die wir da nicht hinqualifiziert bekommen und für die das dann ein Problem macht, ohne jede Frage. Aber dem Grunde nach, glaube ich, ist es doch für den überwiegenden Teil der Menschen eine große Chance, dass sich da was verändert. Und wenn am Ende des Tages der junge Trainee schon den Job machen kann nach der Uni, den jetzt sie machen und sie dann sozusagen schon 3 Schritte weiter sein können, dann ist es doch gut für diese Gesellschaft. Dann heißt es doch, wir kommen irgendwie schneller Richtung Fortschritt und Richtung Zukunft. Das ist ja nichts, wogegen man sein kann. Und ehrlich gesagt, manchmal glaube ich auch, so als Kinder unserer Zeit überhöhen wir ein bisschen die Challenges, die wir da haben. Hm. Als irgendwie das Auto erfunden wurde, der Zug erfunden wurde, der Buchdruck, als in der Höhle zum ersten Mal jemand Feuer gemacht hat. Ich weiß jetzt, es soll nicht banal werden, nicht falsch verstehen. Aber ich glaube, dass man da auch jeweils sich gedacht hat, um Gottes Willen, wie soll das alles werden? Kann unsere Gesellschaftsstruktur morgen überhaupt noch so funktionieren? Und da muss man halt eine Gesellschaftsstruktur mit neuen Konsensen, die es zu verhandeln gibt, auch neu ausrichten. Ich glaube aber, dass das nicht per se was Negatives ist, sondern dass das eine große Chance ist und eigentlich ja Grund für Zukunftsoptimismus. Und so wird es interessanterweise auch in großen Teilen der Welt wahrgenommen. Nur hierzulande wird es irgendwie in so eine depressive Grundstimmung hineingezogen mit dem Empathos, dass das alles nur eine Bedrohung und ein Science-Fiction-Schreckgespenst, das vom Himmel fällt. Und jetzt müssten wir uns verhalten nach dem Motto, wir halten uns die Augen zu, wenn wir es nicht sehen, sieht es uns auch nicht und dann wird schon gut gehen. Ja, das ist ja eine sehr deutsche Herangehensweise. Mhm. Andernorts geifert man zukunftsoptimistisch nach den Chancen, die da drin stecken und ein Teil dieser Mentalität würde ich mir manchmal hierzulande auch wünschen. Also nicht nur überlegen, was jetzt alles irgendwie schlimm wird, sondern auch mal sehen, was denn das eigentlich für eine riesige Chance für dieses Land und für die Menschen, die hier leben.
Also weiterhin studieren, weiterhin
unbedingt.
Aber auch vielleicht mal über Handwerk nachdenken, zu sagen, ich mache mal was anderes. Mein Gesprächspartner bei meinem Podcast, die Tochter war bei Microsoft, ist raus und macht jetzt einen Coffeeshop.
Cool.
Ja, dass man einfach auch mal über solche Dinge nachdenkt, unternehmerisch und einfach analoger. Also Coffeeshop kann ja auch digital sein, aber dass man einfach neu nachdenkt.
Sowohl als auch. Wir brauchen nicht nur Leute, die in Unis studieren, wir brauchen auch Leute, die Unis bauen und die Menschen zu Unis bringen und so weiter, ohne Frage. Das ist aber jetzt auch keine neue Erkenntnis des KI-Zeitalters, sondern es ist irgendwie generell was vielleicht in Unwucht war in unserem Land die letzten Jahre über und wo ich jetzt sogar sehe, dass sich das eher wieder so ein bisschen, wenn ich solche Geschichten höre, wo Microsoft in den Coffeeshop eher sich ein bisschen wieder auszunivellieren beginnt. Und ich glaube, es ist auch ein Missverständnis zu glauben, es ist irgendwie per se die höherwertige Tätigkeit, wenn ich irgendwas spooky mit KI mache und da ganz im Trend bin und es ist total uncool, der Schreinerbetrieb vor Ort zu sein. Also ich bin jetzt Minister in vergleichsweise jungen Jahren, auch wenn es mit den wenigen Haaren nicht mehr so aussieht. Ich habe einen Freund, der hat den Handwerksbetrieb von seinem Papa übernommen und der fragt mich durchaus, warum ich aufstehe für mein Monatsgehalt. Ja, also diese Geschichten gibt es auch und das ist total okay und gut, dass es so ist.
Sind Sie mit Ihrem Gehalt zufrieden?
Das sucht sich ja jeder selber aus, was man hervorhat, was man tut. Ja. Aber ich glaube, es geht bei Politikern selten darum, mehr um Impact und diese Dinge.
Für viele Menschen ist KI eigentlich ins Bewusstsein gelangt durch eine durch Fake News, durch der Desinformation. Colin Fernandez, das waren die Titelseiten, hat das gefüllt. Und haben Sie Angst und Respekt davor, dass diese Fake-Information, die Desinformation auch ihren politischen Alltag oder die nächsten Wahlen so sehr beeinflussen wird, dass da was schief geht?
Ja, Angst wäre ein schlechter Ratgeber, aber ich halte es für die große Herausforderung unserer Zeit. Wir sehen, das trifft uns übrigens beide, wie wir hier sitzen, weil das adressiert ja auch die Frage Relevanz von Qualitätsmedien. Ja. Die große Frage unserer Zeit ist doch, schaffen wir es, wenn sich immer mehr Kommunikation und Information aus dem analogen und linearen ins Digitale hinein verlagert, in diesem digitalen neuen öffentlichen Meinungsbildungsraum auch sowas wie die Spielregeln von Demokratie und Rechtsstaat zu etablieren. Das haben wir bisher nicht in der gleichen Geschwindigkeit geschafft, wie diese Verlagerung stattgefunden hat. Und in genau die Lücke zwischen schneller Verlagerung von Kommunikation ins Digitale und dort noch keine Regeln etabliert haben, stoßen jetzt Geschäftemacher mit viel Geld aus eigenartigen Quellen, mit Deepfakes und Co. und versuchen dort Meinung zu manipulieren und das politische System zu korrumpieren. Wir haben da eine Bayern-Allianz gegen Desinformation, heißt das Ding, gegründet mit 15 großen Tech-Partnern, aber auch mit den Medien des Landes, mit inzwischen Universitäten, die uns da begleiten und vielem anderen mehr, allen Institutionen der Staatsregierung und zivilgesellschaftlichen Partnern. 10 von 13 Millionen in Bayern sind da inzwischen Mitglied, um genau das Thema anzugehen. Führt es zu weiter, in die Details zu gehen, aber klare Aussage, ja, das ist die große Challenge unserer Zeit und wir müssen deshalb natürlich auch über Dinge nachdenken, wie Identifikationspflicht auf sozialen Medien, über die Frage, ist es wirklich gut zur freien Meinungsäußerung im Netz auch immer gleich Anonymität mitzuliefern, über Fragen wie Digitalabgabe, wie soll ein Medienhaus überleben, wenn es den Inhalt gegen Geld auf den Weg bringt und dann nur die große Plattform aus USA damit das Geld verdient. Das sind all die großen Fragen unserer Zeit und manchmal ist es schade, dass Politik in Deutschland das so weit von sich wegschiebt und sich lieber von Trump am Nasenring durch die Arena führen lässt, indem er Frau von der Leyen auf einen Golfplatz seiner Wahl bestellt, um ihr die nächsten Zölle mitzuteilen.
Sind Sie selber schon Opfer gewesen von Deepfake-Attacken?
Immer wieder, einmal ziemlich kolossal. Da ging es um so eine Schweizer Sekte, die im rechtsradikalen Raum unterwegs war. Ich habe damals ein paar schneidigere Parlamentsreden gegen rechte Spinner gehalten und stand dann über Nacht mal auf so einer Feindesliste von denen, was dann bis hin zu Verfassungsschutz und Co. ging. Sowas ist ziemlich unappetitlich und braucht niemand.
Wo wir in dem persönlichen Rahmen sind, was hat Sie in Ihrem Amt am meisten überrascht, wenn Sie zurückblicken?
Nahezu alles. Um ehrlich zu sein, man hat keine Vorstellung. Ja. Ich war parlamentarischer Geschäftsführer als Abgeordneter meiner Regierungsfraktion, bevor ich Minister wurde. Und gerade so als Junger, der dann da erfolgreich in der Politik war, denkt man, ja, jetzt ist halt Minister, ist halt noch so ein bisschen mehr. Ja. Ja. Völlig andere Welt. Ich hole morgens um 6 ein großes Auto ab, 6 bis 7 Tage die Woche, spuck dich um Mitternacht wieder aus. Und wenn man abends auf dem Nachhauseweg versucht zu rekapitulieren, wo die Termine des Vormittags waren, kriegt man die eigenen Termine nicht mehr zusammen. Mindestens, wenn man so Gas gibt, wie ich das versuche zu tun. Also irre Welt, aber auch sehr schöne Welt und macht großen Spaß, da was bewegen zu können.
Gibt es noch ein Faxgerät bei Ihnen im Ministerium?
Nein, um Gottes Willen.
Nein, gibt es nicht mehr.
Weder noch.
Und was haben Sie sozusagen digital verändert oder was ist Ihre Entdeckung der letzten Woche? Haben Sie was Neues ausprobiert? Gibt es etwas, eine App oder sowas, wo Sie sagen, Mensch, wow, das war jetzt besonders irgendwie. So ein Aha-Effekt.
Ich glaube, der Haupt-Aha-Effekt letzte Woche war die Digitalministerkonferenz, logischerweise. Wir waren ja hier in Hamburg zusammen gewesen und haben da viel auf den Weg gebracht. Und wenn die Frage nach dem Trend ist, also ich glaube tatsächlich, dass Agentic AI ist, da heißt das die Shit im Moment. Und zwar in allen Bereichen, auch im Bereich der Verwaltungsdigitalisierung. Ohne zu viel zu sagen, man wird davon lesen aus der DMK in Hamburg.
Machen wir nochmal eine schnelle Schlussrunde. Einfach ein Wort oder zwei Worte, einen Satz dazu. Okay. Wenn ich frage, Bayern digital in einem Wort, was ist das für Sie?
Zukunft.
Mhm. Faxgerät abschaffen, bis wann?
Gestern.
KI-Mittelstand, größter Fehler?
Kaninchen vor der Schlange, statt Gas zu geben.
Mhm. Deutschland digital, Note 1 bis 6, Schulnote. Wo stehen wir?
4 plus mit steigender Tendenz nach besser.
Okay. Der Staat der Zukunft ist unsichtbar, schnell oder menschlich?
Na, hoffentlich menschlich und schnell.
Mhm. Die KI-Lawine haben wir schon drüber gesprochen. Ist Gefahr oder Chance eher?
Chance.
Ihr wichtigster und größter Wunsch an Berlin?
Weniger streiten, mehr Tempo, würde ich sagen.
Und Ihr wichtigster Satz an den deutschen Mittelstand?
Überlasst digitale Zukunftstechnologie nicht irgendwelchen spooky Großkonzernen aus USA und Asien, sondern nutzt die Chancen, die da drin stecken im Herzen des Mittelstands bei uns zu Hause. Bringt die PS auf die Straße, die in KI und Co. für uns stecken.
Glauben Sie, dass wir, wenn wir auf 2030 schauen, dass unser Leben sich nochmal diametral verändern wird?
Definitiv ja. KI wird unsere Art zu lernen, zu arbeiten, zu leben einfach alles fundamental verändern. Ganz egal, ob wir das cool oder nicht cool finden, genau das wird passieren. Und jeder, der das negiert, wird sehr überrascht sein.
Dafür gibt es ja auch uns, dass wir es erklären, dass wir dranbleiben und dass wir den Leuten Tipps und Ratschläge geben, Inspiration, so sehe ich uns, und dass wir da nicht Kaninchen und Schlange immer als Bild weiter haben.
Genauso.
Vielen Dank, dass Sie hier waren.
Vielen Dank für die Gelegenheit, sehr gerne.
Dankeschön.